hier einen Marker. Das sieht auch hier alles gut aus. Sollte jetzt alles funktionieren. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über und von und mit dem Musikmachen mit Johnny und normalerweise Jan, der heute im Karibikurlaub ist. Damit ich nicht ganz alleine bin, dabei darüber zu reden, wie das Bandleben so ist, habe ich heute den Sibi dabei.
Schönen guten Tag. Jetzt hast du mich direkt neidisch gemacht auf die Karibik.
Ja, das ist, das macht er öfter, dass er so.
Also du kannst doch kein Interview, wir sitzen jetzt hier in Deutschland rum und du kannst ein Interview doch nicht starten und dann gleich sowas in den Kopf setzen. Da hat man natürlich sofort Lust, ins Meer zu springen.
Naja, Jan sitzt da jetzt am Strand, ne, trinkt da irgendwelche Cocktails mit ganz vielen Schirmchen drin und Obst und so. Und was haben wir? Ja, genau.
Ich habe ein Wasser vor mir.
Hier scheint immerhin gerade die Sonne so halbwegs.
Hier scheint der Sahara-Staub.
Gut, in Eislingen ist ja, es ist ja auch subtropisch, glaube ich.
Genau, wir sind nicht mehr weit bis zur Wüste.
Ja, du spielst bei einer Band, die den Namen Itchy trägt.
Gut recherchiert.
Das habe ich rausgefunden im Rahmen meiner Recherche und das wird sicherlich ein paar Leuten was sagen und wenn man Itchy Poopskit sagt, vielleicht sogar noch ein paar mehr Leuten. Ihr habt ja damals irgendwann den Namen geändert. Weil ihr ihn selber doof fandet, oder?
Ja, genau. Also wir haben 2001 uns gegründet, haben uns in, haben uns nicht viel Gedanken über die Namensfindung gemacht, offensichtlich, und haben uns Itchy Poopskit genannt, weil wir das damals im Englischunterricht kurz irgendwie lustig fanden und Tag danach leider nicht mehr, aber da war dann schon das erste Plakat für die erste Show am Hängen und da dachten wir, also jetzt können wir uns auch nicht mehr umbenennen.
Nee, das war dann zu spät.
Ja, genau, und so hat sie das leider 15 Jahre durchgezogen und wir fanden den Namen echt nie gut tatsächlich, sondern eher schlecht und hat uns auch, glaube ich, einige Steine in den Weg gelegt. Aber dann haben wir 2017 haben wir uns dann dazu entschlossen, hey, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um uns umzubenennen. Ja, es ist ja, wir haben quasi den Namen verkürzt und haben jetzt einfach nur noch Itchy im Namen und da sind wir happy mit.
Da ist der Wiedererkennungswert noch so ein bisschen da, ne? Wenn man euch von vorher noch kennt, kann man drauf kommen, dass es die gleiche Band ist. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen einfacher, als wenn ihr jetzt auf einmal einen ganz anderen Namen habt. Aber du hast völlig recht, ihr habt euch damit viel verbaut, weil ich persönlich fand den Namen auch immer sehr doof. Und ich erinnere mich, dass ich damals irgendwie die, ja, auch ziemlich erfolgreichen Sachen, war immer mein Gefühl, die dann so von euch kamen, musikalisch immer gut fand und mich der Name wirklich immer gestört hat. Also.
Ja, es war auch echt nicht klug, uns so zu nennen. Wobei, vielleicht in den ersten ein, zwei Jahren, vielleicht schon, weil wir da aus dem ganzen Wust von Jugendclub-Bands rausgestochen haben, durch diesen exotischen Namen, glaube ich. Aber dann natürlich nicht mehr, weil dann wirst du halt einfach nicht so ernst genommen, wie du das gerne würdest. Und das hat uns schon, also das, wir haben auch dann mitbekommen, dass uns manche Leute tatsächlich nicht im Radio gespielt haben, weil sie sagten, also eine Band mit so einem Namen, das können wir unseren Moderatoren nicht zumuten, das aussprechen zu müssen.
Ja.
Und also ja, also da gab es in jeder Richtung, sei es Shows, sei es Magazine, gab es wirklich Steine, die uns in den Weg gelegt wurden und ja, der Name hat einfach so irgendwas Falsches suggeriert und deswegen, wie gesagt, war es irgendwann an der Zeit, weil wir dann dachten, hey, wir wollen eigentlich die Band noch lange machen und wenn man dann sich mit irgendwann mal mit Mitte, Ende 40 irgendwann mal in 10 Jahren immer noch damit rumschlagen muss und diesen Namen erklären. Genau. Und
immerhin,
jetzt 5 Jahre später erkläre ich schon wieder 5 Minuten den Namen.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich werdet ihr auch 10 Jahre später noch so blöde Podcaster und Interviewer.
Ja, aber tatsächlich war es jetzt schon lange nicht mehr Thema. Das ist ein gutes Zeichen.
Gut, deswegen. Das hat den Vorteil, dass wir noch nie miteinander geredet haben. Das heißt, ich kann jetzt meine ganzen hängengebliebenen Probleme, die ich mit Itchy habe.
Genau, jetzt kannst du alles loswerden.
Nee,
genau.
Aber ich hatte auch nie den Eindruck, dass, also um das jetzt sozusagen mal zuzumachen, wir müssen nicht weiter über den Namen reden, aber ich hatte eben auch nie den Eindruck, dass eure Musik so albern war wie der Name.
Das war genau, auch
so dieser
Disconnect.
Das war ja kein
eigentlich schon von Anfang an nicht
albernes Zeug.
Irgendwie. Nee, überhaupt nicht. Also auch am Anfang, klar, wir waren, wenn du mit 18, 19 Songs schreibst, dann sind die natürlich jetzt vielleicht nicht so deep, gesellschaftskritisch deep wie mit Mitte 30 oder so, ist ja klar. Aber tatsächlich, ja, so pubertär, wie der Name das suggeriert hat, waren wir eigentlich nie. Beziehungsweise nicht nur, sondern wir hatten immer schon auch ernste Themen und unsere Shows und so weiter. Also ja, das war einfach schade, dass da so eine Diskrepanz war, aber jetzt ist sie eigentlich nicht mehr da. Und
jetzt habt ihr es repariert, ja.
Genau.
Cool. Und dann können wir ja auch sozusagen, jetzt wo das alles in Ordnung ist, können wir auch mal sozusagen einmal zum Jetzt-Zustand kommen. Ihr habt gerade, also wir nehmen jetzt heute auf am 16.03., mal schauen, wann die Folge rauskommt. Aber ihr habt zum Internationalen Frauentag am 8.3. habt ihr eine neue Single rausgebracht. Beziehungsweise eine Split. Ist das eine Split-Single oder eine Split-EP?
Ich habe mal das ist Split-Single, nicht, genau. Wir haben eine 7-Inch-Vinyl gemacht. Eine Seite sind wir die Band. Auf der anderen Seite ist Tarakani aus Russland die Band. Und wir covern jeweils einen Song einer Frauen-Punk-Rock-Band. Und genau, wir covern einen Song von Bad Cop, Bad Cop, einer Band, die wir toll finden aus Amerika und die einen super Song geschrieben haben, Woman Anarchist, der auch textlich da wie die Faust aufs Auge passt. Und dann haben wir uns noch Unterstützung ins Boot geholt von der Cecilia von der Band The Baboon Show aus Schweden, die hat noch mitgesungen. Und so ist es so ein rundes internationales Ding geworden zu einem Tag, der leider immer noch wichtig ist.
Ja, sehr cool auf jeden Fall, dass ihr da am Start seid sozusagen. Finde ich gut. Das unterstützen wir gerne. Ich spreche jetzt für den abwesenden Jan direkt mit. Damit muss er jetzt leben. Und genau, das ist sozusagen auch der Ansatz, warum wir mal connected wurden. Und dementsprechend nutze ich das natürlich, um dir sonst nur Fragen zu stellen zu anderen Dingen. Wie hat das überhaupt angefangen? Also, ich mache es noch konkreter, noch granularer. Wie hat das bei dir überhaupt angefangen, dass du auf die Idee gekommen bist, Musik zu machen?
Wow, das ist jetzt gehen wir wirklich in den Anfang. Also ich glaube, ganz ursprünglich liegt es daran, dass meine Eltern schon mich ziemlich früh, da gab es so eine musikalische Früherziehung, das war glaube ich so im Kindergartenalter, dann wo ich schon hingebracht wurde und ich habe immer irgendwie schon Musik gehört durch meine Eltern, aber das war teilweise, am Anfang fand ich Musikantenstadel und so richtig geil, wenn mein Opa und meine Oma immer so Volksmusik gehört haben.
Das rockt ja auch ganz schön, ja.
Es rockt auf jeden Fall in mancherlei Hinsicht. ja, und ich hatte immer irgendwie Musik um mich rum und fand es geil und habe in meinem Zimmer schon immer irgendwie Musik gemacht und auf Töpfen rumgeschlagen. Ich wollte ja immer Schlagzeuger werden und habe dann irgendwann angefangen mit Akkordeon spielen. Also nee, erstmal hatte ich Flöte, das hatten irgendwie alle in der Schule. Dann habe ich Akkordeon gespielt und dann irgendwann natürlich war es klar, okay, Rockmusik ist schon so Musik, die mir am besten gefällt. Und dann mit 8, 9 oder so habe ich mich halt umgeschaut und habe dann die ersten AC/DC Metallica Alben gehört und dann war es mir klar, ich muss in diese Richtung. Und dann wurde es, weil es kein Schlagzeug gab, von meinen Eltern aus, verständlicherweise so.
Will man nicht unbedingt im Wohnhaus haben. Nee,
im Haus haben, genau. Gab es eine E-Gitarre, die konnte ich zumindest auch laut drehen.
Das ist
schon
cool.
Und so hat es bei mir angefangen mit Rockmusik. Und ja, jetzt werde ich 40 dieses Jahr und mache das immer noch. Also lief ganz gut.
Und dann, dann war es ja nicht ganz die schlechteste Entscheidung sozusagen. Das ist erstaunlich, wir haben das schon total oft gehört hier im Podcast, diese musikalische Früherziehung. Also bei den metaligsten Metal-Bands, bei den punkigsten Punk-Bands ist irgendwie immer der Anfang, die Kinder probieren mal die Blockflöte aus.
Ja, genau.
Hauen dann auf so ein Xylophon und so ist es.
Ja, ich finde es cool, ich finde es wirklich cool. Meine Eltern waren da gut unterwegs. Ich kann zum Beispiel auch Skifahren und wurde zum Skifahren gebracht, obwohl meine Eltern nicht Skifahren. Also da bin ich denen sehr dankbar und ich habe jetzt auch eine Tochter und versucht da auch das ihr so, zumindest ihr die das zu ermöglichen, Sachen auszuprobieren. Ob man es dann durchzieht oder weitermacht, ist ja dann immer die Sache der jeweiligen Person. Aber
anzubieten, ne?
Genau, weil mir hat es, ich bin das beste Beispiel, dass es mir was gebracht hat. Ich meine, das ist mein Beruf. Und ohne das weiß ich nicht, ob es so geworden wäre.
Also ist dieses Thema musikalische Früherziehung und diese Musikschulen und so sind irgendwie ein strukturell total wertvolles Ding, um eine, ich sag jetzt mal, deutsche Musikszene zu haben. Man muss ja irgendeine Infrastruktur haben, damit Leute Musiker werden. Das scheint zu klappen irgendwie.
Das stimmt. Wobei mir echt auffällt, so ich mache auch manchmal so, gebe so Coachings oder so für Schüler, also gerade in Musik jetzt, im Musikbereich oder, mhm, oder für junge Bands und so weiter. Und vor 15, 20 Jahren hat irgendwie gefühlt, jeder Zweite hat E-Gitarre gespielt oder Schlagzeug irgendwie was gemacht. Und jetzt kommst du teilweise irgendwie in eine Schulklasse oder so und da spielt keiner auch nur irgendein Instrument.
Ja.
Das ist schon krass irgendwie geworden, so.
Meinst du, das liegt am Musikkonsum? Also ich sag mal, dass Rockmusik zum Beispiel weniger wichtig geworden ist, oder liegt das daran, dass vielleicht die Kids in Anführungszeichen sich nicht mehr so lange auf was so konzentrieren oder das Überangebot da ist, womit sie sich beschäftigen können?
Ich glaube beides. Also ich glaube schon, dass ich glaube nicht, dass Leute oder dass junge Menschen weniger Musik hören, mhm, als früher, das glaube ich nicht. Aber klar, ich sag mal, ob man jetzt dann am Handy spielt oder irgendwie zockt oder irgendwas macht oder Musik macht, ist halt einfach das, weiß nicht, vielleicht gab es früher da nicht so viel andere Dinge, die man noch so machen konnte. Und dann war es natürlich auch, ja klar, der Kumpel hat E-Gitarre gemacht, mach ich das auch mal. Mhm. Und durch, sag mal, verstärkten Konsum anderer Musikgenres, wo vielleicht nicht so selbst gemacht sind oder halt nicht jetzt mit Instrumenten wie Gitarre, Schlagzeug, Bass.
Die eher am Laptop zusammengeklickt werden können.
Genau, da ist natürlich schon das Interesse weniger da, eine E-Gitarre in die Hand zu nehmen.
Also ich muss auch sagen, in meiner Jugend, bin ja dann knapp ein bisschen jünger als du, aber nicht viel. Da war das auch so tatsächlich, dass irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, fast jeder von meinen Freunden hat irgendein Instrument gespielt. Mhm. Und irgendwie war es dann völlig normal, so Bands zu gründen, ohne dass es jetzt so eine krasse Bandszene gab, aber einfach, weil man irgendwie sofort vier Leute kannte, die Gitarre spielen.
Ja, genau.
Hat sich das so weitestgehend ergeben. Und ist, ich glaube, also da könnte was dran sein, dass es zu viel andere Sachen zum Beschäftigen gibt, weil ich habe auch damals Gitarre so ein bisschen gelernt und ich habe nie wieder irgendwie, also als Kind lernt man natürlich auch besser, aber irgendwie so diese ersten Jahre, wo ich Gitarre gespielt habe, da habe ich quasi alles gelernt, was ich bis heute kann und habe danach nie wieder so intensiv irgendwie mich auch nur auf irgendwie so ein Instrument konzentrieren können.
Ja, völlig. Ich merke es auch sehr, ja. Ich meine selbst, merke selbst als Teenager, keine Ahnung, auch 15, 16, da bin ich teilweise 5 Stunden am Stück im Keller, hatte ich so ein Musikzimmer sozusagen, wo ich halt dann laut sein konnte und dann habe ich wirklich 5 Stunden am Stück Gitarre gespielt, ohne auch nur irgendwie meine Gedanken schweifen zu lassen. Jetzt kann ich nicht mal irgendeine Stunde eine Serie schauen, ohne nebenher mein Handy mal zu checken. Ja, also oder genau. Man muss sich schon wirklich so hinsetzen und sagen, hey, ich leg das Handy jetzt mal weg. Und so geht es natürlich, glaube ich, Kids, die damit aufwachsen, die ganze Zeit einfach, dass da hat man gar nicht mehr so, glaube ich, die Muße oder man hat zu wenig Langeweile, glaube ich, um sie mal hinzusetzen für eine längere Zeit und sich mit was zu beschäftigen.
Interessanter Aspekt auf jeden Fall. Wir springen mal so ein bisschen. Es geht ja, wie gesagt, hier auch um meine persönlichen Probleme mit der Band Itchy. Weil wir kommen jetzt gar nicht zu so einem Problem. Ich habe mal auch in Wikipedia reingeguckt, wo ja auch so ein bisschen eure Historie drin steht. Und da ist mir ein Punkt aufgefallen, der hat mich total getriggert. Und zwar weiß ich, dass ich das gesehen habe. Und zwar MTVs Band Trip. Wo ihr irgendwie, wenn ich das, also ich habe das, da seid, musstet ihr irgendwie rumfahren und so Gigs spielen. Glaube ich, ne? Doch so komische Gigs, oder? Was habt ihr da gemacht? Wir müssen das jetzt nicht so detailliert machen, aber
ja,
ich erinnere,
ganz
dass
ich
das super cool fand.
Das war wirklich cool. Das war echt ein total interessantes Ding. Und zwar war es eine MTV-Serie. Da ging es darum, dass zwei Bands gegeneinander sozusagen antreten. Das waren Matzen und wir. Und das Konzept war so, dass wir, also beide Bands quasi weggeflogen werden an einen unbekannten Ort und das war wirklich so mit Augenklappe und Ohrenschützern und dann wurden wir irgendwo ausgesetzt in Europa und mussten uns dann über verschiedene Länder und verschiedene Aufgaben nach Berlin zurückspielen sozusagen und der als erstes in Berlin ankommt, die Band, die hat gewonnen und wir hatten dort eben, wir wurden dort ausgesetzt sozusagen, es hat sich herausgestellt, das war irgendwie in den Bergen in Italien und hatten eben, beide Bands hatten nur einen halb vollgetankten Van mit einem Anhänger mit Instrumenten drin und sonst nichts. Kein Handy, kein Geld, nichts. Und dann mussten wir eben Aufgaben erfüllen und die bestanden immer aus Gigs in jedem Land sozusagen und dann war in, keine Ahnung, in einem Land, geh nach Slowenien und spiel da in einem Club. Und dann musste man halt nach Slowenien kommen, erstmal Geld in Italien verdienen, um nach Slowenien zu kommen. Ja. Und in Slowenien dann einen Club finden, in dem man spielen darf. Und dann irgendwie halt wieder ein bisschen Kohle verdienen bei dem Gig, um vielleicht sich Sprit für die nächste Reise. Und so ging es immer weiter. Und das war eine völlig intensive Zeit. Und es war tatsächlich auch nicht so fürs Fernsehen gefaked oder so. Das war echt so. Und
damals hat man das noch ernst gemacht für solche Formate.
Ja, und das war toll. Und wir waren zu dritt, da war es natürlich um einiges einfacher als bei Matzen, die waren zu fünft. Die mussten dann immer so zelten irgendwo und wir haben halt einfach im Van gepennt. Und bei uns hat auch alles total gut geklappt. Also keine Ahnung, wir hatten irgendwann in Ungarn am Plattensee. Da lief es schon gut für uns davor und dann dachten wir, hey komm, jetzt sind wir mal so frech und fragen einfach an einem Hotel am See direkt nach, ob wir nicht da pennen können umsonst. So, man verliert ja sonst, genau. Und dann war in dem Land die Aufgabe, spiel auf einer Hochzeit. Und da dachten wir schon, wie soll das überhaupt gehen? Und dann sind wir ins Hotel gegangen, haben gefragt, hey, können wir da vielleicht pennen? Und die sagten ja. Und dann hat sich beim Einchecken sozusagen rausgestellt, dass in dem Hotel auch noch eine Hochzeitsgesellschaft übernachtet. Und haben am nächsten Morgen einfach vor der Abreise für die im Garten eine Show gespielt, hatten dann die Aufgabe erfüllt, die haben uns noch Kohle gegeben, weil sie es geil fanden, auf ihrer Hochzeit morgens ein Konzert zu bekommen. Und dann sind wir halt weitergereist, mit Taschen voller Geld. Und so ging es da die ganze Zeit, das war schon echt cool. Und natürlich, klar, als junge Band, wenn man auf MTV dann sozusagen rauf und runter läuft, das hilft schon.
Gott sei Dank, das war wahrscheinlich dann ja auch so der Moment, also ich glaube, mit eurem zweiten Album wart ihr da gerade am Start.
Genau.
Und das war dann quasi auch genau die Ökosphäre, in der ihr dann funktioniert habt. Ich weiß auch noch, dass zu der Zeit auch irgendwie Rockmusik bei MTV noch ein echtes Thema war. Ich weiß gar nicht, ob es Viva 2 noch gab, aber das ist so, dass man.
Das gab es schon, glaube ich, gerade nicht mehr, aber auf MTV gab es halt auch Rockzone oder so Sendungen und so weiter. Also da wurde auch schon weniger Musik gespielt. Das war schon auch so am Abklingen alles, aber es gab's noch. Mhm. Oder MTV TRL jeden Tag irgendwie live, eine Live-Show, wo wir auch dann zu Gast waren. Und
da war ich sogar auch mal im Publikum bei TRL. Da war ich auf Klassenfahrt.
Geil.
Und dann haben Simple Plan gespielt bei TRL.
Ach geil. Ja, und das war natürlich cool. Und da haben wir dann auch gespielt so und fanden das irgendwie auch total krass, weil damit sind wir halt aufgewachsen.
Ja.
Und wir sind halt auch da zu TRL mit unserem so einem kleinen Van hingefahren, wir haben keine Cases für Instrumente gehabt, wir haben einfach so unser völlig wirr zusammengeschustertes Equipment da in den Raum geworfen. Und die sind halt eben gewohnt, dass halt irgendwie der Truck Profis anrollt.
Kommt.
Ja, genau. Es war schon irgendwie immer echt lustig.
Sehr geil. Ja, ich weiß noch, dass ich hatte da 2007 wahrscheinlich meine zweite Band oder so und das war auf jeden Fall immer irgendwie spannend, das auch alles so zu beobachten und eben genau davon zu träumen, ne, dass man irgendwie bei solchen Sachen stattfinden könnte. Als ich dann zum ersten Mal eine Band hatte, mit der ich irgendwie so halbwegs ein bisschen Erfolg hatte, gab es das alles schon nicht mehr. Aber
was für eine Band? Was für eine Band war das, deine?
Also habe ich tatsächlich in so einer Hardcore-Punk-Band gespielt, die so was hat die gemischt? Also die hat so Punkrock gemischt mit so, was man heute wird man es vielleicht Post-Punk nennen, mit so Hardcore.
Sag doch mal den Namen endlich.
Conditioned Reaction hieß die Band, aber die haben halt nie wirklich was gerissen, bis auf so ein bisschen hier mal in der Gegend rum zu dödeln. So kleine Touren und sowas. Und als ich dann später bei Johnny Deathshadow gesungen habe, mit denen wir eben auch auf dem Wacken gespielt haben und sowas.
Cool.
Also die Band gibt's auch immer noch. Da gab es schon keine Gelegenheiten mehr irgendwie, um überhaupt so in Richtung Fernsehen einen Fuß zu bekommen, wenn man nicht so peinliche Sachen macht.
Na ja, genau.
Kann sein, dass ich damit jetzt irgendwie hier ein Sneak-Diss mache. Ich glaube nicht, dass ihr das je gemacht habt, aber manchmal gibt es ja so,
da macht einer vorwerfen.
Bei Supertalent mit oder bei bei so komischen Reality-Sachen und dann wird so eingebaut, dass der eine Band hat. Das fand ich immer schrecklich. Ja.
Das hatten wir, sowas haben wir nie gemacht.
Und dann, wir haben auch seine Punkband.
Ja, genau. Nee, also wir haben auch uns da Ärger eingehandelt, weil zum Beispiel wir hätten bei The Dome spielen können. Und damals war das halt, da haben halt, 8 Millionen Leute zugeschaut oder sowas.
Ja, es war riesig.
Aber wir und unsere Plattenfirma, hey, geile Nachricht, ihr könnt tatsächlich bei The Dome spielen, irre. Und wir so, nee, auf gar keinen Fall, das ist peinlich. Und da muss man natürlich, da guckt die Plattenfirma erstmal doof.
Klar, ja.
Weil da wäre natürlich schon auch einiges an Geld zu machen gewesen, auch für uns. Und wahrscheinlich hätte es im Nachhinein, vielleicht hätte es uns gar nicht geschadet, aber wir sind da eigentlich schon so, dass man, oder schon immer so, dass wir echt da schauen, dass wir echt kredibile Sachen machen und uns halt da nicht verkaufen. Wir hätten auch auf einen Bravo-Sampler drauf gedürft, was damals, glaube auch, also der wurde halt damals auch noch 1 Million Mal verkauft.
Ja.
Was ist, ich will gar nicht wissen, was uns da an GEMA-Kohle durch die Lappen ging und auch der Plattenfirma. Aber da haben wir halt auch gesagt, nee, niemals. Und die Plattenfirma dachte, wir sind einfach völlig bescheuert. Und ja, aber da haben wir durchgezogen.
Ja, es ist natürlich kann natürlich ein schmaler Grat sein.
Genau.
Da irgendwie cool zu bleiben. Aber ihr habt ja auch dann dementsprechend oft Sachen gemacht, die irgendwie für einen guten Zweck waren und sowas, liest man häufig.
Ja.
Ob es jetzt Tierschutz ist oder Amnesty oder genau, Whale and Dolphin Conservation Society und so. Das
genau.
ist natürlich auch cool und zeigt ja auch, dass ihr das nicht, dass das eben nicht nur Attitüde ist oder so vorgetragene Attitüde ist.
Wir suchen da uns immer genau aus, was uns auch einfach privat auch umtreibt.
Ja.
Und das, so suchen wir diese Projekte auch aus.
Was mich noch getriggert hat auf eurem Wikipedia, ist, dass ihr 2010 auf Tour gegangen seid mit Attack Attack als Vorgruppe.
Ja.
Und das ist ein absolutes Tasty, finde ich. Möchte ich auch an dieser Stelle einmal promoten, weil Attack Attack aus Wales sind ja nicht die Elektro-Hardcore, Elektro-Metalcore Attack Attack aus den USA.
Genau.
Sondern das sind die mit der Platte The Latest Fashion, die ich extrem gut fand, und an dieser Stelle möchte ich Werbung dafür machen.
Ja, also Attack Attack, eine super Band, und funny side note, ich habe mit Neil, dem Sänger, und Will, dem Bassisten, letztes Jahr ein Nebenprojekt gestartet, und zwar The Beat Hells. Da machen wir quasi, verpunkrocken wir Beatles-Songs. Und da kam letztes Jahr ein Album raus und das habe ich mit den beiden gemacht, und ja, Attack Attack habe ich geliebt, und das zusammen mit denen zu machen war nur geil.
Sehr cool. Genau, ich habe auch gesehen, dass die haben sich dann ja aufgelöst.
Ja, und, leider.
Neil spielt aber irgendwie auch mit Phil Campbell von Motorhead, und Phil Campbell
jetzt nicht mehr, genau.
Okay.
Jetzt nicht mehr, aber war da der Sänger.
Ah, okay, das hatte ich nämlich gar nicht mitbekommen, war völlig irritiert, wie da der Zusammenhang irgendwie ist. Witzig auf jeden Fall. Genau, dann habt ihr euren Namen geändert, 2017.
Genau.
War das ein, wie soll man sagen, ein, also ihr wart ja, glaube ich, schon vorher auch ziemlich DIY-mäßig unterwegs für eine Band von eurer Größe. Also ihr habt, glaube ich, auch ein eigenes Label gegründet.
Genau, 2011.
Genau, 2011 schon, muss man dann ja sagen. Aber war das so, dass ihr mit der Namensänderung, hat die wehgetan, jetzt karrieremäßig, hat man da irgendwie gemerkt, dass da Leute, weiß ich nicht, liegen bleiben, dass das irgendwie schadet?
Nee, also natürlich haben wir uns davor auch riesen Gedanken gemacht, oh Gott, was passiert irgendwie im Nachhinein. Also zum einen kann man es eh nie sagen, ich sag mal, wie viel Platten wir jetzt verkauft hätten von diesem Album dann mit dem alten Namen, also das kann man ja eh nicht
mit Sicherheit
sagen.
Klar.
Genau, aber nee, eigentlich überhaupt nicht. Vor allem ist es ja dann auch mit Itchy sozusagen ähnlich geblieben. Ich glaube, das zählt oder tut auch nochmal was zur Sache. Hätten wir uns jetzt irgendwie The Standalones genannt oder was weiß ich, dann wäre es irgendwie nicht so geil geworden. Wahrscheinlich, oder hätte es mehr gebraucht, um die Leute eben dran zu erinnern, hey, das, die heißen jetzt so. Klar, also wenn man Leute trifft oder die uns einfach von früher kennen und jetzt nicht mehr verfolgen, da ist es dann echt, habt ihr euch umbenannt, okay, habe ich gar nicht mitbekommen, so natürlich, aber ich glaube, so die Leute, die man normalerweise erreicht, die haben das auf jeden Fall mitbekommen, und das war viel weniger Problem, als man sich im Vorfeld irgendwie gedacht hat oder wo man Angst vor hatte. Also im Grunde ist es auch echt nur ein Name, muss man es auch mal einfach so deutlich sagen. Das ist jetzt nicht so wichtig für die Welt, ob sich die Band jetzt irgendwie ein bisschen abkürzt vom Namen her.
Ja, musikalisch und thematisch hat sich ja auch, glaube ich, nicht so viel verändert. Das ist wahrscheinlich
dann auch nochmal. Das ist alles gleich geblieben. Aber auch da war halt auch so eine Sache. Wir haben nach 3 Alben auf dem eigenen Album, auf dem eigenen Label haben wir da nochmal, sind wir nochmal einen Schritt zurückgegangen zu einem Label, einfach nur aus dem Grund, weil der Plattenfirmeninhaber oder der Gründer ein Kumpel ist. Mhm. Und da sind wir aufs Metal-Label Nuclear Blast, beziehungsweise auf deren Unterlabel sind wir gewechselt, weil wir eben das mit meinem Kumpel zusammen so einfach probieren wollten. Mhm. Und da war es natürlich auch so, die haben uns dann quasi genommen und dann haben wir gesagt, übrigens, wir nennen uns jetzt um. Mhm. War natürlich auch super für die. Aber ja, ich glaube, das hat irgendwie nicht, hat überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, wir werden einfach, glaube ich, jetzt können ernster genommen werden und fühlen uns selbst wohler damit. Ich glaube, das kriegt man auch dann mit als Außenstehender. Daher ist es alles cool.
Und es hat auch funktioniert, das auf einem Metal-Label oder auf einem Sub-Label von einem Metal-Label zu machen. War auch nicht schadhaft, sondern...
Nö. Ach, das ist doch alles, man macht sich da immer viel zu viel Gedanken, finde ich. Das sind doch alles so unwichtige Dinge eigentlich. Machst du halt coole Musik auch, ja. Und die Leute, die es hören, entscheiden dann, hey, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Ob jetzt der Name länger oder kürzer ist, ob das auf einem Metal-Label oder einem Jazz-Label rauskommt, das ändert einem oder tut nichts zur Sache eigentlich.
Das denke ich auch. Dann habt ihr noch ein Buch geschrieben. Beziehungsweise zwei Bücher, schon zwei Teile von einem Buch sozusagen.
Ja.
Also 2015, glaube ich, habt ihr How to Survive as a Rock Band rausgebracht. Auch ausdrücklich mit der Band als Autor. Also wenn man das googelt, bei Amazon sucht, wo auch immer, findet man, dass das von Itchy Poopskit geschrieben wurde.
Ja.
Wie passiert das, dass man, also ich meine, man kennt das natürlich, dass man irgendwie viele, viele Geschichten hat, viele Anekdoten und so, die man, wo man vielleicht auch öfter mal denkt, na, eigentlich müsste man es mal irgendwie aufschreiben oder einen Podcast machen, hust. aber wie kommt man drauf, oder wie seid ihr drauf gekommen zu sagen, wir schreiben das jetzt als Buch oder schreiben so ein Buch, bringen ein Buch raus?
Gute Frage, wir haben vieles dokumentiert. Apropos dokumentiert, du nimmst eigentlich auf, oder?
Ich nehme auf, ja.
Weil ich nehme nicht auf.
Nee, brauchst du nicht. Alles gut.
Okay, sehr gut.
Klingt auch gut. Also wir haben keine
wunderbar.
Kratzer oder so.
Auch lustig, wir haben mal einmal ein Interview gegeben, eine Dreiviertelstunde lang. Richtig geil, weißt du noch, im Nightliner hinten oben. Geiles, lustiges Interview, tolle Fragen, tolle Antworten, spontan und so. Und dann am Ende sagt die Interviewerin so, eben mal kurz testen, ob vom Sound alles gepasst hat. Und dann hört man es so auf dem Aufnahmegerät, Test, 1, 2 und aus. Und dann haben wir das Interview nochmal gemacht und haben alle Sachen nochmal spontan nochmal nacherzählt.
Das ist geil, ja.
Wir haben es echt nochmal gemacht, das war aber krass. Das war irgendwie nicht so geil.
Nee, fühlt sich dann auch nicht mehr so gut an.
Schön, dass du jetzt aufnimmst.
Ich habe jetzt angefangen aufzunehmen, genau. Ja, genau.
Nee, zu deiner Frage zum Buch. Also wir hatten schon von Konzert Nummer 1 an, 2001, haben wir zu jedem Konzert einen Konzertbericht geschrieben. Sprich, einfach aufgeschrieben, was da so passiert ist an dem Tag, und es waren immer von Anfang an schon echt ziemlich unterhaltsame, lustige Berichte, wo halt, wo es, ich sag mal, 90% ging es nicht um das Konzert, sondern um alles, was drumherum passiert ist. Mhm. Und so haben wir das tatsächlich, wir haben jetzt 1000 Konzertberichte tatsächlich. Immer noch schreiben wir die nach jedem Konzert, und
schreibt ihr die für euch intern oder veröffentlicht ihr die?
Wir veröffentlichen die in einem Blog, früher auf unserer Homepage, und haben dann irgendwann gedacht, hey, wir können ja mal irgendwie das in Buchform irgendwie so bringen. Und dann haben wir einfach so eine Art Ratgeber geschrieben, How to Survive as a Rock Band. Und haben dann, weil wir halt tatsächlich schon so ziemlich alles durchgemacht haben mit dieser Band, was man so durchmachen kann. Von halt, also ganz viele Shows gespielt im In- und Ausland, von Jugendhaus bis Stadion, bei Festivals und so weiter. Also wir waren im Fernsehen, waren im Radio, haben alle einfach sämtliche Höhen und Tiefen alles mitgemacht schon oder durchlebt. Und dann haben wir eben einen Ratgeber geschrieben und diesen Ratgeber dann zu den bestimmten Themen mit Auszügen aus diesen Konzertberichten halt bestückt. Mhm. Und noch den Rest selbst dazu geschrieben natürlich. Und so war das ein ziemlich rundes Ding und hat echt total Spaß gemacht, kam auch mega gut an. Und jetzt zum 20-jährigen Jubiläum letztes Jahr haben wir sozusagen das nochmal irgendwie nochmal eine Schippe draufgelegt. Das ist ein größeres Buch mit in Farbe nun und haben da einfach sozusagen eine Art zweiten Teil geschrieben, weil sich auch nach dem ersten Buch halt schon wieder 5 Jahre angesammelt haben mit Eindrücken und Erfahrungen und ja, und jetzt haben wir 2 Bücher schon.
Cool, ja, ich muss mir die, glaube ich, mal ordern.
Ja, die werden dir gefallen. Vor allem, also jemand, der selbst auch in der Band gespielt hat und also du wirst halt 80% der Sachen einfach kennen aus eigener Erfahrung.
Ja, ja, das ist
noch mehr Bock. Lustig.
Ich hatte da, ich werde das auch in die Shownotes unter dieser Episode, kommen auch natürlich auch die Links zu euren Büchern. Und ich habe da auch noch einen Buchtipp und zwar von Andrew K. Hurst, ein britischer Tourmanager. Hauptsächlich Tourmanager, den ich mal kennengelernt habe. Der hat auch ein Buch rausgebracht und zwar Get Paid, Get Laid, Go Home. 1 out of 3 isn't bad. An A to Z Guide to Surviving Life on the Road. Da hat er genau das gemacht. Sehr ähnlich sozusagen. Ein kleines Buch gemacht mit Geschichten, wo er von den Touren, auf denen er so war, der hat mit amerikanischen und britischen Bands gearbeitet. Davon gibt's auch, also er hat auch mehrere Bücher geschrieben. Es gibt dann auch That One Time When My Band Didn't Have the Biggest Makeup Boxes on the Tour. Und sehr gut ist auch You Know You're Having a Bad Day at the Office When Your Office Explodes. Today was a bad day at the office. Da ist die Hauptgeschichte, wie er irgendwie irgendwo in Schweiz in den Bergen der Tourbus Feuer gefangen hat.
Ach du Scheiße.
Und er hatte irgendwie von allen die Ausweise gesammelt und irgendwie die Tourkasse und alles war in so einer Plastikkassette, in so einer abgeschlossenen. Und das Feuer ist quasi da drunter ausgebrochen unter seiner Bank. Und da geht es darum, wie sie irgendwie die halbe Band erstmal zur amerikanischen Botschaft finden muss, irgendwie in Zürich und so. Also ein großer Spaß.
Oh Gott. Ja, cool.
Das werde ich auch mal verlinken. Das macht natürlich immer noch mehr Spaß, wenn man noch mehr Bezug dazu hat und eben diese Dinge kennt. Wir haben da ein Standardthema bei Bandleben und zwar, und ich gehe mal davon aus, dass ihr habt ja einen gewissen Status, wenn jetzt Itchy irgendwo spielen und man hat im Backstage so diese Snacks, die schon beim Eintreffen da sind, da ist immer so eine Obstschale, da sind so 3 Äpfel drin und eine Mandarine und man kriegt immer so Schokoriegel. Gibt's die bei euch auch und sind es dann die Original-Schokoriegel?
Teilweise. Wobei wir auch da nicht so anspruchsvoll sind, wir knabbern auch das No-Name-Produkt.
Okay, und ihr merkt da keinen großen Qualitätsunterschied?
Das kommt auf die Riegel an. Zum Beispiel der Nuts-Verschnitt ist ziemlich gut. Der Mars-Verschnitt, da hinkt's ein bisschen.
Ja, ich habe oft gibt's so Snickers-Verschnitte, die so hart sind, wo das Karamell so ausgehärtet ist irgendwie.
Ja.
Ist bei uns immer so ein Gradmesser hier bei Bandleben. Ob die Band es geschafft hat. Also ihr seid dann noch so, ist noch wechselhaft bei euch.
Ja, also ich muss sagen, wir haben es schon ziemlich gut mittlerweile und da ist, also gerade in Deutschland ist man ja auch da ziemlich verwöhnt.
Ja,
also
ja.
Geh mal nach England auf Tour, da kriegst du halt, wenn es gut läuft, eine Packung Toastbrot. Leider gibt es keinen Toaster dazu.
Danach.
Ja, genau. Das ist schon sehr gut in Deutschland und mittlerweile haben wir natürlich, oder wir haben unseren Rider und der wird eigentlich immer erfüllt und also da sind wir schon ziemlich, ziemlich happy. Und haben jetzt auch nicht so ausgefallene Wünsche. Wir essen auch die grünen M&Ms.
Ah ja, okay. Also ihr seid eben echte Road Warrior quasi.
Genau.
Also von einem alten Tourmanager-Veteranen mal den Witz gelernt, dass das Catering in UK würde man auch als Phantomspeisung bezeichnen.
Ja, und, sehr gut.
Das kommt gut hin. Ich habe es allerdings auch einmal erlebt in meiner Karriere schon. Da war ich so eine Art Backliner, Roadie, Biertrinker für eine britische Band. Habe ich es tatsächlich schon mal einmal erlebt, dass die nicht nur irgendwie vernünftiges Catering oder halbwegs vernünftiges Catering bekommen haben, sondern sogar eine Flasche Shampoos in den Backstage gestellt bekommen haben.
Oh. Das muss aber eine Riesenband gewesen sein. War eine Stadionband, oder?
Ja, also tatsächlich, die Band war nicht so groß, aber sie haben immerhin das Underworld in London ausverkauft. Das war denen gut genug und vielleicht hat er denen auch noch was geschuldet oder so. Also das war wirklich erstaunlich. So.
Ja, das ist nicht schlecht.
Habe ich auch.
Wir hatten aber auch in Deutschland teilweise, vor allem gerade Vegetarier, hatten am Anfang schon einen schweren Stand.
Das weiß ich auch noch.
Ich weiß noch, 2006 wurde unser Bassist Vegetarier und da war es halt so bei so, vor allem dann bei so irgendwie Punk-Festivals oder so, wenn du da dann gesagt hast, ja, ich bin Vegetarier, habt ihr auch was Vegetarisches, dann hieß es entweder, ja, aber Hühnchen isst ihr, oder? Oder du kriegst, du hast so irgendwie, einmal hat er so eine, also wir hatten alle ordentliches Catering und er hatte, haben sie ihm eine Dose Ravioli hingestellt und einen Campingkocher.
Ja, geil.
Ja. Also es war schon ziemlich heftig am Anfang,
das
gerade
stimmt,
für die Vegetarier.
Früher war niemand drauf eingestellt. Wir sind inzwischen, ich habe jetzt zwei Bands, die eine ist fast komplett vegetarisch jetzt. Da habe ich schon gesagt, da werden wir in Zukunft, glaube ich, auch einfach sagen, alle sind Vegetarier.
Ja, ja.
Und ich habe jetzt letztes Jahr, auch natürlich mega Timing irgendwie, tatsächlich eine Punkband gegründet. Da habe ich von Anfang an gesagt, mir ist völlig egal, was ihr esst. Wir sagen einfach immer, dass wir veganes Catering haben wollen.
Okay.
Weil ich glaube tatsächlich, also da hast du eine Chance, dass die Vegetarier was Vernünftiges bekommen, wenn angeblich alle Vegetarier sind, weil
ja,
dann können sie sich nicht so rausmogeln mit sowas. Und bei meiner Punkband in Zukunft, wenn dann mal wieder live, oder wenn die überhaupt so weit ist, dass live irgendwas los ist, dann hoffe ich auch auf einen gewissen Erziehungseffekt quasi.
Ja,
das ist Teil
ja,
des
schlecht.
Didaktischen Konzepts der Band. Und ja, aber ich weiß noch, das war auf jeden Fall immer schwierig und ich kenne das vor allen Dingen aus Osteuropa auch noch. In Tschechien waren wir zweimal auf Tour und
ja, da gibt's halt Fleisch.
Da gibt's halt eine Wurstplatte und oder eine,
genau,
eine Suppe
eine
mit
Fleischplatte,
Wurst drin.
Genau.
Und die Vegetarier können sich dann die Wurststücke da rausfischen oder irgendwie sowas.
Ja, wenn sie Glück haben, gibt's einen Knödel, in dem kein Speck ist. Und dann kannst du den
Glück
Knödel.
Ja.
Ja, genau.
Schön ist das auf der Straße, wobei ich sagen muss, ich hatte das, wir haben 13, 14, 15, 16, 17 irgendwie immer viel gespielt, viel getourt. Und da hatte ich schon so einen gewissen Live-Burnout, dass ich so dachte, oh, irgendwie nervt das, irgendwie ist das anstrengend, man muss immer ewig im Auto sitzen und ewig viel Straße fressen. Aber jetzt nach gefühlt 100 Jahren Corona und irgendwie keine Tour, habe ich eigentlich auch mal wieder Lust, irgendwo auf dem Boden zu schlafen.
Ja, wird kommen.
Ja, ja, ich freue mich. Freue mich so halb drauf, aber auf jeden Fall habe ich wieder Lust. Wenn man jetzt so 20 Jahre in so einer Band spielt und ihr seid ja auch, glaube ich, immer viel getourt und ich meine, ihr habt das ja eben so richtig alles mitgemacht. Wie ist das da? Also jetzt so 20 Jahre kann man natürlich sagen, da guckt man zurück und freut sich auch, dass man irgendwie 20 Jahre geschafft hat. Aber gab es da so richtige, ja, Krisen oder so Momente, wo ihr wirklich auch mal gedacht habt, warum machen wir das überhaupt? Oder ernsthaft drüber nachgedacht habt, aufzuhören?
Nee, also das haben wir tatsächlich noch nie. Klar, eine Corona-Krise war oder ist heftig. Vor allem hatten wir persönlich als Band halt wirklich das allerschlimmste Timing, das man haben kann. Wir hatten 2019, also wir haben 2018 schon ein bisschen weniger gespielt, 2019 bewusst so gut wie gar nicht, weil wir wussten, 2020 geht's halt wieder ab.
Wir haben das auch ein bisschen so gemacht, ja.
Genau, und dann waren wir halt 5 Tage vor unserer großen, die bestverkaufteste Tour, 5 Tage vor Tour 2020, wo dann der erste Lockdown kam.
Ja.
Und dann haben wir, also dann wurde die Tour insgesamt 4-mal verschoben. Jetzt war es wieder so 2021 am Ende, dass wir wieder ein paar Tage vor Tourstart waren. Dann kam wieder Lockdown. Und dann die ganzen Corona-Hilfen, November-, Dezember-Hilfen, die dann Selbstständige und Künstler und so weiter bekommen haben, die haben sich alle auf das Jahr 2019 eben bemessen,
und
wo
da,
wir ja bewusst
da,
nicht gespielt haben.
Ja, okay.
Das heißt, wir haben keine Tour gespielt, wurde die Tour abgesagt und die Hilfen wurden daran bemessen an dem Jahr, wo wir keine Tour gespielt haben. Also eigentlich hätte es nicht schlimmer laufen können für uns. Trotzdem sind wir da durchgekommen und trotzdem gab es nie den Zeitpunkt, als wir gesagt haben, hey, wir müssen jetzt was anders machen. Also Gott sei Dank mussten wir das nicht finanziell einen anderen Job annehmen und wir hatten auch nie jetzt die Lust dran verloren, weil wir einfach der Meinung sind, dass es irgendwann auch bald wieder losgeht. Und ich glaube jetzt auch dieses Jahr, also Festivals werden möglich sein und Shows jetzt ja dann auch wieder, also das wird schon gehen und auch davor, sonst gab es nie irgendwie eine Phase. Klar, es gibt immer mal wieder schwierigere Phasen in einem Bandleben, herausfordernde Phasen, aber wir machen das halt alles so gerne und wir wissen alle, warum wir das machen, das heißt, dann gehören so Phasen einfach dazu. Aber da wir alle dasselbe sozusagen wollen, insgesamt, klar, wir sind total unterschiedliche Menschen und das ist zum Beispiel ein Punkt, klar, man entwickelt sich ja als Mensch einfach weiter. Und wenn man drei Menschen in der Band hat, dann entwickeln sich drei Menschen weiter. Und allein der Wahrscheinlichkeit halber geschuldet, entwickeln sich natürlich alle auch in eine andere Richtung. Also das ist ja, dass sich zwei Menschen exakt in dieselbe Richtung entwickeln, ist ja ziemlich ziemlich unwahrscheinlich. Und dann natürlich nach 20 Jahren, wo jeder einen anderen Freundeskreis, andere Hobbys, anderen Musikgeschmack hat, dann quasi immer das wieder bei dem neuen Album so in einen Guss zu bringen und in eine Linie, ist absolut eine Herausforderung. Mhm. Aber das gehört da eben einfach dazu. Und das ist der Prozess. Und wenn man es dann geschafft hat, am Ende ist es natürlich umso besser und umso schöner.
Ja, und das scheint ja dann bei euch auch eine ganz gute Zusammensetzung zu sein, ne? Also ihr habt ja bis auf einen Schlagzeugerwechsel zur Hälfte sozusagen, seid ihr ja, gut, dadurch, dass ihr zu dritt seid, ist es jetzt auch weniger zu vereinbaren als bei mehr Leuten, aber
genau.
Scheint ihr ja eine ziemlich gute Chemie so zu haben.
Genau, und unser Schlagzeuger, der 2011 dazu kam, der war davor auch schon 5 Jahre lang in unserer Crew als Lichttechniker, Merchandiser davor und als Schlagzeugtechniker im Studio. Also es war quasi schon einer von uns und von der Band. Das heißt, das ist eigentlich immer so dasselbe Team. Auch unsere Crew ist zum Großteil schon mehr als 10 Jahre dabei tatsächlich. Also es ist schon cool.
Ja, super. Es ist ja ein Riesenglück, dass man da erstmal haben muss. Sehr schön. So, jetzt springen wir mal wieder ins Heute. Ihr habt diese Split-Single rausgebracht. 2020 war euer letztes Album. Das heißt, irgendwie kommt mal wieder was, oder?
Das hast du gut eingeschätzt, sag ich mal. Wir sind quasi dabei, was Neues zu machen und freuen uns da tierisch. Es ist gerade, macht totalen Spaß, das zu machen. Wir haben da total frischen Wind in den Segeln und freuen uns, dass wieder irgendwie jetzt losgeht. Und genau. Und dann haben wir noch immer die Tour, die verschobene, die noch ansteht im Herbst und davor Festivals. Also es ist gerade so etwas wie eine Aufbruchsstimmung und das tut echt gut nach diesen Jahren. Genau.
Cool. Das heißt, uns erwartet da auch noch was in der Zukunft. Gibt es ansonsten was, wo du gerne hier an dieser Stelle Werbung für machen möchtest?
Nö, also für die Shows habe ich ja gerade, das habe ich ja schon erwähnt, das würde uns natürlich freuen, genau. Wenn ihr zu den Shows kommt. Da gibt es auch noch Tickets, nicht mehr bei allen Shows, aber es gibt auf jeden Fall Tickets und das wird im Herbst, wie gesagt, hoffentlich dann stattfinden können, endlich, und da freuen wir uns einfach tierisch drauf, weil es hat sich so viel Energie angestaut. Das muss wieder abgefeuert werden. Und dann natürlich, ja, die Split-Single, die kam jetzt eben vor einer Woche raus. Alle Erlöse gehen an wohltätige Zwecke. Mhm. Eine Organisation, die dafür sorgt, dass vor allem Mädchen in Dritte Weltländern irgendwie der Zugang zu Musik und zu englischer Sprache erleichtert wird. Und da gibt's eben noch ein paar Exemplare dieser 7-Inch-Vinyl in unserem Shop. Genau, das lohnt sich und ist, wie gesagt, für einen guten Zweck. Und ansonsten, kommt auf unsere Shows und hört mal unsere Musik an für Leute, die uns noch nicht kennen. Und die anderen sollten das beibehalten, dass sie unsere Musik hören. Die
sollen euch weiterhin kennen. Jan wäre jetzt normalerweise dran, eine letzte Frage zu stellen. Jetzt habe ich
das. Der soll sich einfach seine Pina Colada reinziehen und die Schnauze halten.
Das macht er, ne? Also der lässt sich da jetzt richtig die Sonne auf den.
Genau.
Auf den Bauch scheinen. Von daher gibt es auch keine letzte Frage, ne? Die Genugtuung will ich ihm jetzt auch nicht geben.
Nee, auf keinen Fall.
Das wollen wir ihm nicht gönnen. Von daher bedanke ich mich.
Hoffentlich hat sein Flug Verspätung auf dem Rückweg.
Ja, genau. Und dann ist es ganz kalt, wenn er ankommt.
Ja, genau.
In seinem Hawaii-Hemd. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke auch, es war sehr schön.
Das war Bandleben. Ihr findet uns auf www.bandleben.de. Da findet ihr natürlich alle Episoden. Die findet ihr natürlich auch bei iTunes, Spotify, wo auch immer es Podcasts gibt. Und auf Instagram werden wir irgendwie nochmal ein paar schöne Fotos reinpacken. Und auf bandleben.de findet ihr auch die ganzen Links zur Folge. Das heißt, zu den Büchern, vielleicht zu ein paar coolen Musikvideos. Und zu den Live-Shows und alles, was ihr über Itchy erfahren könnt. Ich war Johnny und das war Sibi.
Danke fürs Zuhören.
und gute Nacht.
Adieu.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.